Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast.
Kommen und gehen, doch Borussia bleibt bestehen. Und damit herzlich willkommen zur 94. Ausgabe von Auf den Punkt, der kleinen Schwester, des kleinen Bruder von Auf Ohren, dem schwarzgelb.de Podcast. Wir sprechen heute in einer kürzeren Folge über das Thema Spielertransfers, denn beim BVB hat sich bereits einiges getan und es lohnt sich jetzt sicherlich mit Blick auf die, ja, mehr oder weniger gelaufene Saison schon mal einen Blick in die Sommerpause, Schrägstrich nächste Saison. Was kann sich beim BVB tun und was vielleicht auch nicht? Mein Name ist Yannick. Ich werde uns heute ein bisschen durch die Folge führen. Das mache ich aber, wie gesagt, oder wie ich jetzt sage, nicht alleine, sondern wie gewohnt mit Kompagnons an der Seite. Zum einen haben wir den Sascha.
Hallo.
Und heute zum ersten Mal dabei, ganz neu. Wir freuen uns. Wir hatten ja letzte Zeit mal ab und zu aufgerufen, gerne euch mit zu beteiligen, wenn ihr Lust habt. Zum ersten Mal dabei, der Leon.
Guten Tag.
Genau, vielleicht kann Leon kurz auch ein, zwei Sätze zu sich sagen. Wie kommst du zu Schwarz-Gelb, beziehungsweise wie kommst du zum BVB?
Ja, klar, natürlich gerne. Zum einen bin ich Dortmund-Fan und das schon seit einiger Zeit, würde ich mal behaupten. Paar Jährchen, 12, 13 sind es bestimmt. Und eben auch beruflich bedingt als freier Journalist berichte ich eben für die Ruhrnachrichten über Borussia Dortmund. Das BVB Kompakt ist vielleicht ein Format, was man schon mal gehört hat oder wo man vielleicht schon mal reingehört hat. So ein Kurznachrichten-Podcast-Format. Genau, und eben ansonsten relativ viel rund um den Verein Borussia Dortmund. Im handballerischen Bereich bin ich noch als Videograf tätig. Also hier, da und dort überall mal. Und so kommt dann auch, sag ich mal, die Beziehung zu euch zustande. Ab und an mal reingehört oder wenn es um bestimmte Themen ging, dann auch gerne mal ganze Folgen natürlich. Und gerne immer die humoristisch angelegten Texte von euch gelesen. Entweder als Vorausschau oder als Rückblick.
Ja, humoristisch sind alle Texte, die ich schreibe, weil sie unglaublich schlecht sind. Mir ist übrigens aufgefallen, Sascha, du bist jetzt schon relativ lange dabei, aber dich haben wir nie richtig vorgestellt. Aber das ist auch Quatsch, weil jeder, der Schwarz-Gelb kennt, kennt auch dich. Du schreibst ja mit immer meinen fleißigsten Texte und bist ja auch im Forum sehr, sehr aktiv. Deswegen war es ja gar nicht nötig, dich groß vorzustellen. Oder? Oder hättest du dich selber gerne vorgestellt? Kannst du es nachholen?
Nee, das ist irgendwie bei Seminaren oder Treffen, das ist immer so diese Begrüßungsrunde am Anfang, das ist so der pure Horror, finde ich. Also ich muss das nicht unbedingt haben.
Gut, aber wie gesagt, dein Werk spricht für sich bei schwarzgelb.de und jetzt auch im Podcast bist du ja auch schon einige Zeit dabei. Deine Takes sind ja auch immer, immer brauchbar.
Genau. Brauchbar.
Ja, schön. Ja, okay. Also das ist als Westfale das größte Lob, was du kriegen kannst. Genau, aber BVB-Forum hatte ich gerade gesagt und das ist eine gute Überleitung. Wenn ihr BVB-Content mögt, lest gerne schwarzgelb.de oder verfolgt unser Forum. Es ist alt, aber nicht schlecht. Und dort gibt es immer ganz großen Austausch von vielen Stammgästen, über die wir uns freuen. Und wir freuen uns auch immer über neue Leute, die Lust haben, sich über den BVB auszutauschen. Aber ansonsten, wie gesagt, Schwarz-Gelb selber lesen oder uns bei Steady unterstützen mit ein paar Euro. Wir machen das alles ehrenamtlich und brauchen das Geld für unsere Unterhaltungskosten. Und freuen uns da über jede Unterstützung. Erzähl's einem Freund, einer Freundin bleibt uns einfach treu. So, genug der Vorrede. Ich habe es gerade schon kurz angesprochen. Wir sprechen heute über das Thema Spieler im weitesten Sinne. Und im Grunde sprechen wir über das Thema Spielerabgänge, Thema Vertragsverlängerungen, was tun mit Spieler XY, welche neuen Spieler kommen. Causa Schlotti ist auch noch so ein heißes Thema. Wo besteht Bedarf für die nächste Saison? Und vielleicht sprechen wir auch noch mal über Sebastian Kehl. Wir beginnen aber kurz mit den News. Da habe ich jetzt nur einen Stichpunkt, weil seit der letzten größeren Folge hat sich jetzt auch nicht so viel getan. Und es betrifft nicht die Männer- oder die Herrenmannschaft, sondern die Frauenmannschaft. Beim letzten Spieltag gegen Augsburg wurde verkündet, für mich persönlich sehr überraschend. Also der BVB hat es für mich, von mir zumindest gut geheim gehalten. Ich weiß nicht, wie das bei Leon war, wie früh er Dinge wusste. Alex Popp wechselt vom VfL Wolfsburg zu ihrem Herzensverein, zum BVB, was spektakulär im Stadion vorgestellt wurde und vom Stadion wohlwollend wahrgenommen wurde. Teilweise, ja, ich muss schon sagen, die meisten haben sich sehr gefreut, glaube ich. Genau. Leon, hast du es schon vorher gewusst, wenn du im Rahmen, im Umfeld von Ruhrnachrichten bist, oder warst du genauso überrascht?
Nee, tatsächlich selber gewusst noch nicht. Ich muss zugeben, ich war an dem Tag auf einem Junggesellenabschied, also deswegen habe ich das auch nur so peripher über die sozialen Netzwerke wahrgenommen. Vorher aber noch nicht gewusst, auch in keiner Art und Weise, also war ebenso überrascht, aber auch gleichzeitig positiv beeindruckt, muss ich einfach sagen, weil eine Alex Popp nach Dortmund zu holen, zeigt ja dann auch gleichzeitig, wo der Verein mit den BVB-Frauen langfristig hin möchte und legt auch natürlich auch nochmal ein ganz anderes Licht dann eben auch auf die Abteilung. Also habe ich großen Respekt vor, weil man sich damit ja auch schon einen Namen einfach in die Mannschaft holt. Oder in das Frauenteam, besser gesagt. Mannschaft ist der falsche Begriff.
Sascha, wie stehst du? Dein kurzer Take zum Alex-Pop-Transfer?
Ist mir eigentlich ziemlich egal. Also das ist einfach so, für mich ist Fußball Borussia Dortmund ist Profifußballherren. Ich gucke nicht die Jugendspiele, ich gucke nicht die U23 und mich interessiert auch offen gesagt die Frauenfußballmannschaft nicht. Ich wünsche ihnen alles Gute, viel Spaß, ist für den BVB mit Sicherheit ein großer Name, aber ganz ehrlich, das ist eine Nachricht, die an mir komplett vorbeigezogen ist.
Ja, also im Stadion hast du es aber, warst du im Stadion oder warst du nicht im Stadion?
Ich war im Stadion, bin aber offensichtlich gerade erst gekommen, als es gerade verkündet worden ist.
Okay, ja. Ist ja auch eine berechtigte Haltung. Ich glaube, das geht vielen so.
Es ist auch nicht despektierlich gegenüber Frauenfußball allgemein gemeint. Das ist jetzt nicht wertend.
Nein, ist es auch nicht. Jeder kann den BVB so verfolgen, oder jede kann den BVB so verfolgen, wie er oder sie möchte. Und wir haben ja extra Leute bei uns für den Frauenfußball. Ich muss zugeben, ich verfolge das auch nicht besonders aktiv. Ich folge denen natürlich auf Social Media und freue mich, wenn ich die Ergebnisse sehe, ähnlich wie bei den Amateuren auch. Oder bei den Jugendspielen, wenn man mal was mitkriegt, ein Derby-Sieg oder irgendwas. Aber ich verfolge das auch nicht aktiv. Trotzdem habe ich mich da sehr drüber gefreut, weil ich das sehe wie Leon, dass das ein Zeichen von Seiten des BVB ist, dass man eine Spielerin mit der Qualität zum BVB lotsen kann, ist schon ein Coup. Auch wenn natürlich das nicht rein eine sportliche Begründung unbedingt hatte, dass die Spielerin zum BVB geht, sondern eher eine Herzensangelegenheit beziehungsweise Karriere auslaufen ist. So kann man es vielleicht auch sehen. Aber ich folge ihr ja jetzt seitdem der BVB das verkündet hat und sie trifft immer noch regelmäßig. Die haben jetzt irgendwie gegen den Karl Zeiss Jena gespielt. Da hat sie auch wieder ein Tor geschossen. Davor war auch ein Spiel, da haben sie gewonnen, da hat sie ein Tor geschossen. Also die trifft in der ersten Liga noch durchaus regelmäßig. Deswegen sehr, sehr gut.
Ja, jetzt gegen Jena gab es ja diesen schönen Distanzschuss, sage ich mal, ne? Den sie ja wirklich dann, also gut, stand auch einigermaßen frei, würde ich dann sagen, an der Strafraumkante, aber den die ja dann wirklich gut verwandelt hat. Also ich hatte das auch nur auf Social Media gesehen, das Tor, aber sah ja schon gut aus. Und ich denke mal, wenn die BVB-Frauen sagen, ja, die wollen weiter nach oben und dann da noch eine Stürmerin haben, die da unterstützen kann und die auch echte gute Qualität mitbringt, nachweislich, so, dann ist es ja nur Win-Win für alle, würde ich mal behaupten.
Ja, auf jeden Fall. Und mal gucken, ob sie am Ende der Saison nächstes Jahr ähnliche Ausbeute hat wie Youssoufa Moukoko in diversen Jugendsaisons. Ich weiß nicht, wie groß die Qualität jetzt, der Unterschied jetzt sein wird von der Liga. Aber ich freue mich dennoch und ich glaube, die meisten BVB-Fans haben sich unabhängig davon, ob sie es jetzt besonders verfolgen oder nicht, gefreut. So. Kommen wir zu unserem Haupt- und eigentlichen Thema. Und zu dem einzigen Thema, was Sascha interessiert, dem Männerfußball. Der BVB hat jetzt im Laufe der Saison bereits drei größere Abgänge verkündet. Und zwar Julian Brandt wird den BVB zum Ende der Saison verlassen. Da wird der Vertrag nicht verlängert. Bei Niklas Süle wird der Vertrag nicht verlängert. Und bei Özcan wird der Vertrag auch nicht verlängert. Sodass drei Spieler, die unterschiedlich lange beim BVB waren, muss man sagen, aber sicherlich alle sehr gut dotierte Verträge haben, den BVB verlassen und Gehaltsbudget freimachen. Und über Julian Brandt haben wir in der letzten Folge schon ein bisschen ausgiebiger bei Auf Ohren gesprochen. Da habe ich meine Takes schon gegeben. Ich halte Julian Brandt für einen schönen Wetterfußballer, der schlecht fürs Kabinenklima ist, weil er der Mannschaft in schwierigen Phasen 0,0 weiterhilft, und ich glaube, Anton war es, der gesagt hat, Julian Brandt war immer das Gesicht der Mannschaft, wenn es nicht lief. Und so will ich dann auch meinen Take zusammenfassen. Aber ich würde an der Stelle jetzt gerne zum ersten Mal von Leon hören. Wie stehst du denn zu der Entscheidung des BVB, nicht mit Brandt zu verlängern?
Also ich persönlich finde es richtig, weil es auch ja in den vergangenen Spielzeiten so ein ziemliches Hin und Her war, sowohl was den Vertrag angeht, als auch die Leistung innerhalb der Mannschaft, und der auch einfach jemand war, der für viel Diskussionen gesorgt hat. Also in der Basis bei den Fans und auch, gut, ich finde, Social Media ist da jetzt immer noch mal ein anderer Grund, aber der einfach viele gespalten hat, und ich selber bin auch der Meinung, dass es jetzt mal vielleicht auch jemand Neuen braucht, einfach bestehenden Spieler, den man entweder auf die Position setzt oder einen neuen Spieler, dem man die Position anvertraut. Vielleicht auch so ein bisschen nach dem Gusto von Kovac, wo der persönlich dann sieht, ja gut, okay, wen kann ich auf die Position setzen, der den Spielstil weiter da auslebt und vielleicht auch nochmal eine neue oder andere Rolle einnimmt. Deswegen bin ich persönlich der Meinung, war es die richtige Entscheidung, und ich bin jetzt erstmal gespannt, wen man da dann überhaupt draufsetzt.
Genau, wir müssen dann natürlich über Nachfolge und Ähnliches und Nachbesetzung sozusagen sprechen wir gleich. Sascha darf aber natürlich auch nochmal sagen, ob er Team Brandt oder Team nicht Brandt ist.
An guten Tagen Team Brandt, an anderen Tagen nicht Team Brandt. Teilweise wechselt das auch im Spiel von einem Team zum anderen. Also ich finde es ja grundsätzlich erstmal interessant. Ich glaube, ihm fehlt jetzt noch ein Spiel, dann hat er 300 BVB-Spiele, 300 Spiele für Borussia gespielt. Hat wirklich, ja auch wirklich von den Scorer-Werten her, wirklich richtig gute Werte. Ist jetzt seit, wie lange, 7 Jahre hier? Trotzdem diskutiert man noch darüber, ob er zum BVB passt oder nicht. Und das, finde ich, sagt irgendwie auch schon so alles, was man eigentlich zur Personalie Brandt sagen kann. Grundsätzlich finde ich es aber erstmal richtig gut, dass man zu diesem frühen Zeitpunkt dann halt auch schon bei so diesen Fragezeichen halt Klärung schafft und dann halt natürlich auch Gehaltsbudget freisetzt, weil Borussia jetzt auch hat jetzt halt ein richtig gutes Zeitfenster. Es fehlen jetzt noch 1-2 Siege, dann ist man zum wirklich frühen Zeitpunkt schon sicher für die Champions League qualifiziert und hat dann finanzielle Planungssicherheit und halt auch gegen die anderen Mannschaften, gegen die man auf dem Transfermarkt antritt, halt wie Leverkusen, wie Leipzig, Stuttgart, hast du halt echt einen Vorteil. Du kannst halt jetzt mit Spielern sprechen, die vielleicht sogar ebenfalls ablösefrei sind, und kann sagen, ja, wenn du jetzt bei uns unterschreibst, bei uns spielst du nächstes Jahr sicher Champions League. Ich finde schon, dass das eine richtig gute Chance ist für Borussia, und finde es halt auch gut, dass man das nutzt und ja in diesen Hängepartien dann auch frühzeitig Klarheit schafft.
Ich glaube, wenn Julian Brandt, du hast ja gesagt, an guten Tagen Team Brandt, an schlechten Tagen nicht Team Brandt, und manchmal innerhalb des Spiels ja auch gewechselt. Wenn Julian Brandt immer gut gespielt hätte, dann wäre er auch nicht diese 8 Jahre bei Borussia Dortmund geblieben, oder?
Also ich kann mich bei Julian Brandt, da habe ich ein Spiel aus der jüngeren Vergangenheit, das Champions League Auswärtsspiel in Madrid, wo wir zur Halbzeit 2-0 geführt haben und am Ende 5-2 verloren haben. In der ersten Halbzeit sehe ich da am Fernseher, wie der Spieler von Madrid die Außenlinie entlang rennt und von der Seite kommt dann jemand angegrätscht und grätscht wirklich wunderbar den Ball ins Aus. Und ich sehe nur blonde Haare. Ach ja, das war Rias. Und guck dann, nee, das war Brandt. Da war ich total begeistert von. Und in der zweiten Halbzeit war er so irgendwie dann auf einmal auch wieder das Gesicht, wo dann halt die 5 Gegentore kassiert haben, wo er da halt seinen Spielern da eigentlich mehr hinterher geguckt hat als alles andere. Das war für mich halt so typisch einfach. Also echt Spiele, wo ich gesagt habe, das ist ein guter. Wahrscheinlich ist Julian Brandt auch ein Spieler, der mit im Alter von 35 sein Abschiedsspiel macht und macht in der 89. Minute eine Aktion, wo dann jemand auf der Tribüne sagt, oh, wenn der so weitermacht, das kann richtig guter werden. Das ist irgendwie super Anlagen, aber
Aber Leon hat gezuckt, habe ich gesehen.
Ja, ich fand interessant, dass diese Grätsche so angesprochen wurde, weil ich glaube, vielleicht das ist auch sowas, wo ich mir denke, ja, vielleicht hätte es davon auch noch mal ein paar mehr Aktionen von Julian Brandt auch gebraucht, um eben nicht nur dieses Image von Schönwetterfußballer zu haben, sondern eben auch zu sagen, okay, wenn er vielleicht mal einen schlechten Tag hat, so dann reißt er sich wenigstens immer noch den Allerwertesten auf und versucht da mit dem Kollektiv zusammen vernünftig zu verteidigen. Weil wenn ich manchmal auch so Läufe gesehen habe oder das Mitmachverhalten im Spiel, dann habe ich, sei es auf der Tribüne, vorm Fernseher oder in der Redaktion auch manchmal die Augen gerollt, weil ich mir dachte, so dann mach doch wenigstens die 1-2 Meter noch mehr oder versuch doch relativ früh wieder irgendwie den Ball zu klären oder sonstiges oder einfach mal ein Zeichen zu setzen auch. Weil das, also ich meine, Julian Brandt ist ja, ich glaube, so fair und ehrlich kann man sein, ist ja jetzt ein Spieler, von dem erwartet man das nicht unbedingt, dass man eben, wie du es schon sagtest, dass man jetzt diese Grätsche zum Beispiel sieht gegen Real Madrid oder ähnliches. Ich glaube, davon hätte es vielleicht auch ab und an einfach nochmal ein paar Aktionen mehr gebraucht oder hätte ich mir vielleicht zumindest persönlich gewünscht.
Also ganz besonders ist mir das aufgefallen im Kopf, also bei hohen Bällen auf Julian Brandt. Der Ball ist unterwegs, du weißt, was passiert. Er springt dann Alibi so hoch, dass du eine Zeitung drunter schieben kannst, den Kopf so zwischen den Schultern noch eingeduckt, bloß nicht wirklich in den Zweikampf kommen, aber so ein bisschen so tun, als ob man zum Kopfball hingehen würde. Und ja, na, ich will mich da jetzt gar nicht weiter drüber aufregen.
Nee, müssen wir ja eigentlich auch nicht, weil er ja jetzt geht. Aber ich finde es auch ehrlich so schade. Am Ende kann man vielleicht auch bei Brandt sagen, Potenzial verschenkt, ne? Weil der ist ja unbeschritten einer der besten Fußballer in der Mannschaft bei BVB und das seit Jahren. Und ich find's so schade, weil man hat einfach manchmal gesehen, in Lichtblicken, wo der Ideen hatte und Bälle gespielt hat, die wir sonst seit vorher nur bei Marco Reus noch kannten oder jetzt ab und zu mal vielleicht von einem Netscher oder so mal kommen, aber nicht dann doch nicht so kreativ. Und der ist ja auch am Ball nicht schlecht und so weiter. Und das ist, glaube ich, das, was auch das Frustrierende ist. Du siehst das Potenzial wie bei anderen Spielern auch und denkst, krass. Und bei jüngeren Spielern denkt man dann ja, okay, der ist noch mit seinem Kopf irgendwie noch nicht ganz da und so weiter. Aber der ist ja jetzt auch, mein Gott, wie alt ist der? Aber schon Ende 20. Da wird jetzt gerade fleißig geguckt. In der Zeit, genau, er ist halt auf jeden Fall schon, er ist weit über das Jugendalter hinaus und hat sich dann da auch irgendwie, finde ich, in den letzten Jahren nicht mehr wirklich weiterentwickelt, ist da nicht gefestigt, so heißt es richtig. Und ja, das ist natürlich total ärgerlich. Ja, ich glaube, das Alter ist.
Genau, einmal kurze Info aus dem Off. 29 Jahre sind es tatsächlich.
Ja, sag ich also ja, 21.
Ende 20 war nicht genau. Schlecht geschätzt.
Und das ist halt einfach unfassbar schade. Und ja, hat sich da, ich finde, auch einfach in den letzten Jahren stagniert von der Qualität. Anders als zum Beispiel, und da muss ich jetzt nochmal sagen, Julian Riasson hat sich trotz auch schon weit über 20 nochmal enorm gesteigert in sein. Also es ist möglich, auch in der Hochphase der Karriere noch sich noch weiterzuentwickeln. Und das hat Julian Brandt einfach nie gezeigt. Und deswegen wäre da auch nichts mehr gekommen. Wir hätten Julian Brandt sicherlich, wir haben da in der letzten Folge drüber, da war es noch nicht, glaube ich, noch nicht klar, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Und da haben wir darüber gesprochen, ja, noch ein Jahr und dann mit deutlich gekürztem Gehalt und bedarfsweise einsetzen. Das wäre auch nach wie vor, finde ich, auch eine charmante Lösung gewesen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er sich da auch nicht drauf eingelassen hätte, weil er, glaube ich, ein anderes Verständnis auch von sich hat. Er will wahrscheinlich auch eher spielen. Und zwar da immer. Er wird ja jetzt, glaube ich, auch wieder mit Leverkusen in Verbindung gebracht. Vielleicht geht's da wieder hin zurück. Da würde er wahrscheinlich auch spielen. Aber ich finde es gut, dass man da beim BVB so früh eine Entscheidung getroffen hat, aus den Gründen, die auch Sascha genannt hat, weil man als BVB jetzt auch auf andere Spieler nochmal zugehen kann und sagen kann, hier, wir haben da auf der Position jetzt gerade einen relativ, sagen wir mal, gestandenen Spieler abgegeben. Da ist jetzt Platz für Neues.
Also er ist so ein bisschen auch so, dass ich finde, so das Gesicht des Dilemmas des von Borussia Dortmund der letzten Jahre. Er ist halt als Spieler immer noch deutlich besser als die meisten Bundesligaspieler. Aber wenn er den nächsten Schritt gemacht hätte und zum richtig guten Spieler, wird er wahrscheinlich schon seit 2-3 Jahren nicht mehr für Borussia spielen, sondern eine Kategorie höher. Das ist halt so dieses zwischen den Stühlen, in dem Borussia sich befindet. Und ich finde, da ist Julian Brandt auch einfach das perfekte Gesicht dafür.
Er hat irgendwie auch so richtig nie den Absprung geschafft, vielleicht an der Stelle. Manchmal gibt es ja dann auch so, ich sag mal, Legenden wider Willen vielleicht. Könnte, wenn ich jetzt als Hot Take vielleicht Marco Reus auch nennen, der durch seine Verletzungsproblematiken ja auch lange dem BVB erhalten geblieben ist und damit ja auch zu einer Legende geworden ist. Auch wenn, ich sag mal, wenn es Marco Reus' Karriere gesünder verlaufen wäre, es vielleicht nie zu diesem Legendenstatus gekommen wäre. Julian Brandt habe ich auch gesehen auf Social Media, dass wurde auch so ein bisschen das Narrativ, dass Julian Brandt so zum Marco Reus-Nachfolger stilisiert werden sollte. Das habe ich nie gesehen. Ich fand es auch nie so, dass der Verein das so stark gepusht hat. Habe ich auf Social Media irgendwie gehört, habe ich nicht gesehen in irgendeiner Form. Ich sehe Zustimmung. Genau. Und gibt es noch was zu Julian Brandt, bevor wir zum nächsten, ja?
Ich würde ihm trotzdem gerne für die weiteren Jahre, die er hat, außer wenn er gegen Borussia spielt, alles Gute wünschen.
Ja,
ich denke, klar. Das hat er sich halt nach 7 Jahren in Schwarz-Gelb dann auch verdient.
Auf jeden Fall, nur das Beste.
Man muss ja nicht halt immer nur Kritik hinterherwerfen. Er hat ja auch, viele Tore für uns geschossen und hat ja auch wirklich gute Leistungen gebracht.
Ja, und deswegen,
Ich wollte gerade sagen, vor allem Verletzungsfreiheit, ne? Und dass er irgendwo, je nachdem, wo er dann unterkommt, ob es Leverkusen ist oder sonst irgendwo, dann einfach da auch nochmal vielleicht die Freude findet. Vielleicht ist es ja auch wieder ein Verein, wo ein bisschen weniger auch vielleicht medialer Druck drauf liegt und einfach so die Augenpaare, die ihn anschauen, nicht ganz so viele sind wie in und um Dortmund herum, weil das ist, glaube ich, auch immer ein Punkt, den viele unterschätzen oder vielleicht auch gerne mal vergessen. Deswegen hoffentlich findet er da noch mal irgendwo einen Ort, wo er glücklich wird mit seiner Spielzeit. Das wäre ihm, denke ich mal, also stimme ich auf jeden Fall zu, wäre ihm durchaus zu wünschen, ja.
Ich glaube, vielleicht wäre auch das Ausland gar nicht so verkehrt, weil der Name Julian Brandt in Deutschland halt nun mal irgendwie mit was verbunden wird, was er vielleicht einfach nicht konstant liefern kann. Und dann wäre es vielleicht im Italien oder Spanien leichter.
Achtung, Wortspiel, vergessen. Verbrannte Erde.
Die hinterlässt er nicht, die hinterlässt er aber nicht beim BVB. Wenn du schon gerade dabei bist und das Wortspiel aufnimmst, hinterlässt denn Süle beim BVB verbrannte Erde, Leon?
ich würde
auf jeden Fall... Geld verbrannt vielleicht.
Ja, oh. Genau. So haben wir es ja auch ähnlich formuliert, sage ich mal. Also er hinterlässt auf jeden Fall so ein bisschen so ein Geschmäckle, weil klar ist von den Bayern ablösefrei gekommen und die Bayern haben damals dann auch gesagt, ja, mit Süde wollen wir nicht auch nicht mal so wirklich weitermachen. Ist dann zum BVB gegangen, dachte man eigentlich ja gut, also ist oder war zumindest auch damals meine Erwartungshaltung, mal gespannt sein, was man dafür bekommt, aber eine Erwartung war auf jeden Fall da, sage ich mal. Und ich finde, das ist dann, also natürlich nicht ganz so viele Spiele wie Julian Brandt, aber vielleicht auch irgendwo ein ähnlicher Fall, weil Süle ab und an mal gezeigt hat, da muss ich ganz oft an dieses Spiel gegen Paris Saint-Germain denken, wo Mbappé schon am Torwart vorbei ist und Süle dann noch wirklich ganz entspannt wie auf so einer Rutschmatte nur noch den Fuß hochhebt und wirklich klärt, also wirklich gut klärt.
Aber so. Die Plauze auch unterm Trikot durchscheint, ja, einfach, ja, genau. Sensationell.
So ungefähr. Und ich glaube, also das beschreibt ja Niklas Süle, jetzt sag ich fast schon Julian Brandt, also das beschreibt ja Niklas Süle eigentlich ganz gut in der Art und Weise, wie er spielt, wie er vielleicht auch verteidigt. Und vielleicht ist es da auch ähnlich, da hätte es vielleicht auch nochmal mehr solcher Momente gebraucht. Und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle körperliche Fitness und dann auch damit einhergehend. Ich meine, das hat er ja selber auch im Interview betont, des Öfteren dann auch mentale Gesundheit entsprechend. Das ist dann natürlich ein Punkt, ja gut, so, dann finde ich, kann man dann immer schwer Vorwürfe machen, weil man dem Spieler einfach nicht in den Kopf gucken kann. Wäre jetzt erstmal so mein Anfang dahingehend.
Ja. Sascha, ist Süle denn an sich selber gescheitert beim BVB?
Ja, also ich werde aus Süle halt auch irgendwie überhaupt nicht schlau, weil bis du erstmal dahin kommst zum Profifußball, das ist ja, und da musst du ja unfassbar viel investieren. Zeit, Energie. Du musst wirklich hart zu dir selbst sein und wirklich ja auch schon im Jugendbereich wirklich professionell arbeiten. Das heißt, du bist eigentlich, hast ein ganzes sportliches Leben, bist du halt drauf trainiert, deine Leistung zu maximieren. Und dann kommst du im Profifußball an und sagst, oh, jetzt kann ich zu Mc's gehen und Burger essen. Das hat er selbst, also das ist jetzt halt nicht polemisch gemeint, das hat er selbst auch durchaus in seiner Münchner Zeit zugegeben, dass er dann halt in der Sommerpause dann halt gerne mal zum Burger und zum Bier greift. Und er ist ja nun auch wirklich sichtbar mit Gewichtsproblemen aus den Sommerpausen zurückgekommen und musste sich dann erstmal wieder in einen körperlichen Zustand versetzen, um da mithalten zu können. Und das kriege ich halt irgendwie so, da muss irgendwo irgendwas passiert sein, weil erstmal sich dahin zu kämpfen, an diese Position von, weiß ich, wenn im Jahr da 50.000 Kinder anfangen, Fußball zu spielen, landen davon vielleicht am Ende 2, 3 im Profifußball. Mehr sind das ja nicht. Und wenn du dann da bist, dann lässt du schleifen. Das kann ich erstmal, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich verstehe nicht, was da so passiert ist. Deswegen ist Süle für mich halt ein ganz großes Rätsel als Spieler. Und ärgerlich ist es, finde ich einfach, also ich finde es halt ärgerlich, weil du bei diesen Gehaltszahlen bist du eigentlich verpflichtet, deinem Arbeitgeber da vernünftige Leistung abzuliefern. Also ich finde, das geht gar nicht, dann aus der Sommerpause zu kommen und dann nicht in einem Zustand zu sein, dass ich sofort im Mannschaftstraining teilnehmen kann, sondern halt erst mich da wieder in körperlich in eine Verfassung zu bringen, dass ich dann halt auch mithalten kann. Das ist für mich, ist es dann auch ein Stück weit Verantwortung, die man dem Arbeitgeber gegenüber hat, und der ist ja absolut nicht gerecht geworden.
Das Geld, was er verdient hat, ist auch ein großer Faktor bei dem ganzen Transfer. Das darf man ja noch nicht unterschlagen. Ich meine, er ist ja jetzt nicht Geringverdiener in Anführungszeichen für BVB-Verhältnisse, sondern er ist jetzt mit der Topverdiener bei Borussia Dortmund. Und das hatte man sich ja damals beim BVB auch entsprechend erhofft, wenn man einen Topverdiener holt, dass man einen Top-Leistungsträger holt. Und der ist nie zum Top-Leistungsträger geworden. Er war immer dritte oder vierte Wahl. Ich kann mich an keine Phase erinnern, wo der wirklich über eine Saisonphase Stammspieler und gesetzte Kraft war. Es war immer irgendwie ein Auf und Ab. Mal ein paar Spiele schon, dann wieder aber ganz viel nicht. Und dann kam er irgendwie doch mal aus einer Sommer- oder Winterpause, wo du den nicht wiedererkannt hast, wo der auf einmal anscheinend den Personal Trainer rausgeholt hat und richtig zu nicht zugelegt, im Gegenteil, richtig abgenommen und richtig in Form gekommen ist, nur um dann im Saisonverlauf irgendwie wieder in alte Muster zurückzuverfallen. Und dann sehe ich das natürlich auch wie Sascha, dass das irgendwie paradox, eine paradoxe Persönlichkeit scheint, weil sportlich ist das ja ein guter bis sehr guter Innenverteidiger. Er hat ja auch Nationalmannschaft gespielt und mit dem FC Bayern ja auch Titel gewonnen. Und ich meine, auch im Spiel, wenn er gespielt hat und in Form war, dann fand ich ihn auch immer gut. Er war immer souverän, hatte natürlich dadurch, dass er einfach nie konstant gespielt hat, ist es schwer zu beurteilen. Aber ich erinnere mich jetzt nicht an größere Böcke, aber auch nicht an größere herausragende Leistungen, bis auf die Grätsche gegen PSG, womit er sich natürlich schon irgendwo verewigt hat. Aber nichtsdestotrotz auch kein Spieler, dem ich jetzt leider hinterher traue, auch persönlich nicht. Ich habe nie das Gefühl, dass der irgendeine besondere Verbundenheit zum BVB hatte. Ist ja sowieso immer schwer zu beurteilen, aber bei ihm nicht mal im Ansatz. Von daher, genau, glaube ich, auch da wünschen wir alles Gute. Ich weiß nicht, ob er jetzt Karriereende oder was anderes vorhat. Da hat Leon vielleicht Informationen.
Also ich wollte ganz eben noch mal kurz auf den Punkt Jahresgehalt zu sprechen kommen, weil das sind, also um da mal kurz einen Zahlenraum zu werfen, 12 Millionen plus Prämie. Da kann man sich natürlich auch vorstellen, okay, wenn man sich denkt, ja, wir wollen vielleicht noch ein, zwei andere Spieler einkaufen, die kannst du damit halt wieder ungefähr finanzieren oder halt einem Spieler, einem Leistungsträger, den du halt unbedingt halten willst, dann nochmal mehr anbieten von dem, was davon halt abfällt. Also es ist nicht so, dass man da über Peanuts spricht, sondern es ist schon Geld, eine Menge. Kannst du den Anschlusspunkt gerne nochmal wiederholen kurz?
Ach so, wo es für ihn weitergeht oder
Sein Berater Volker Struth, wenn ich noch richtig informiert bin, hat jetzt letztens erst in einem Interview mit der Sportbild, meine ich, müsste es gewesen sein, noch so ein bisschen durchscheinen lassen, dass er sich vorstellen kann, dass es das für Niklas Süle noch nicht war, sondern dass dann eben nochmal, wenn der BVB, also zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so ganz klar, und das ist eben, hieß ja gut, wenn der BVB den Vertrag nicht irgendwie verlängern sollte oder so, dass Süle dann noch mal zu einem anderen Club wahrscheinlich gehen würde oder wollen würde, kann ich mir persönlich auch vorstellen. Weil das
würde
ja
ich als Berater aber auch wollen, muss ich sagen.
Ja, gut, okay.
Da kann es auch noch mal eine Vertragsabschlussprämie geben.
Das ist ein fairer Punkt natürlich. Ja. Ich persönlich, jetzt unabhängig von der Beraterthematik, würde Süle aber auch nicht so einschätzen, als dass der sagt, ja, okay, ich höre jetzt auf. Ich kann mir schon vorstellen, dass der noch mal irgendwo Fußball spielen wird.
Ja, kann durchaus sein. Ist ja auch noch, ich glaube, der ist 34 oder so. Dann hat er vielleicht noch zwei Jahre vor sich, zwei entspannte. Er kann ja auch noch nach Saudi-Arabien oder irgendwo, wo man richtig Geld verdienen kann.
Ist 30 Jahre alt übrigens.
Oh, ist er schon, ja. 30? Nein. 30? Ich habe das Gefühl, der wäre schon okay, krass. Ja. Ja, vielleicht geht er doch. Dann kann er auf jeden Fall noch mal irgendwo auflaufen. An seiner Stelle vielleicht dann. Ja, wenn er. Vielleicht will er noch mal, will er es nochmal zeigen, dass er es kann. Aber vielleicht geht er ja auch irgendwo Karriere vergolden.
Vielleicht ist das aber auch so genauso der Punkt. Das ist jetzt eine Generation, die schon relativ früh auf Profiniveau angefangen hat zu arbeiten. Und wenn du mittlerweile als 14-, 15-Jähriger fast nur Training, Fußball und Wettkampf mit anderen Mannschaften, aber auch mit Mitspielern um deine Position, vielleicht bist du auch dann auch mittlerweile auch, sind die Spieler auch mittlerweile auch einfach im Kopf früher durch mit dem Ganzen und früher müde und sagen sich früher, boah, nee, das ist noch eine Saison und noch eine Saison. Vielleicht ist das auch bei Süle einfach so. Vielleicht, also ich kann mir gut vorstellen, dass er dann auch sagt, ja, nee, dann mache ich eben viel Urlaub, gehe schick essen, ne, genieße das Leben und tu mir das alles nicht mehr an. Also er wirkt jetzt, hat jetzt auf mich nicht so wie der Vollprofi, der wirklich noch mit vollem letzten Einsatz und viel Spaß bei der Sache ist, gewirkt.
Ja, stimme ich zu. Aber wie gesagt, ist die Frage, ob er es vielleicht nicht doch noch mal zeigen möchte, irgendwo noch mal im Ausland einen Titel holen, also einen Meistertitel. Aber kann auch gut sein, dass er jetzt in den Vorruhestand wechselt mit 30 Jahre. Wahnsinn. Genau, letzter sicherer Spielerabgang beziehungsweise sichere Vertragsauslauf-Situation finden wir bei Salih Özcan, der damals vom 1. FC Köln zum BVB gekommen ist. Und ich weiß noch, dass die Kölner sehr traurig waren, weil er in Köln ja wirklich auch gut gearbeitet oder gut gespielt hat. Ich muss aber sagen, ich fand den damals schon arg durchschnittlich, als er zum BVB kam. Ich bin nicht das Diamantenauge, was Spieler angeht, sicherlich, aber ich habe schon damals immer irgendwie gedacht, ja, der spielt gut, souverän, durchschnittliches Bundesliga-Niveau, aber ich habe jetzt nicht das herausragende BVB-Potenzial, so nenne ich es jetzt mal, gesehen, wie der BVB damals. Oder vertue ich mich?
Ich würde sagen, es ist ein bisschen so wie bei, vielleicht kann man es mit Anthony Modest ganz gut vergleichen, ist ja also selbe Vereinsherkunft beim Wechsel dann, wo ich auch sagen würde, auf mich wirkt es so, ja, hat im Konglomerat 1. FC Köln echt gut funktioniert, würde ich auch sagen, für deren Verhältnisse und deren Niveau und die Art und Weise, wie die zusammengespielt haben, bei Borussia Dortmund dann aber eben nicht so. Und man muss ja auch sagen, wäre ja oder wurde ja auch zum VfL Wolfsburg verliehen und wurde dann ja auch nur wegen einem, ich sag mal, Abwehrengpass wieder zurückbeordert zum BVB. Also ich glaube halt auch, dass da schon früher hätte Endstation sein können und das ist jetzt einfach nur noch so ein bisschen Zweck heilt die Mittel, wenn es richtig formuliert ist, also das Sprichwort in dem Fall, so ein bisschen in der Art war. Also würde ich jetzt zumindest so sehen oder nehme ich zumindest so wahr.
Also ich hätte Özcan jetzt halt eher mit Riasson verglichen von den Bedingungen her. Das ist halt so die Kategorie Spieler, wo du als Borussia Dortmund mit relativ wenig Geld dann jemanden holst, wo du vielleicht so ein bisschen Potenzial siehst. Riasson hat den Schritt gemacht, da hat sich das absolut rentiert. Bei Özcan hat es einfach nicht funktioniert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man am Borussia-Stelle auch gerne das Ganze schon früher abgebrochen hätte. Aber auch da ist es, er hat halt, ja, wenn du bei Borussia spielst, wirst du halt unter 4-5 Millionen im Jahr nicht verdienen. Das ist halt für, wenn du vom 1. FC Köln kommst, ist das ein gewaltiger Sprung. Und kann man ihm dann auch nicht übel nehmen, wenn er sagt, ja gut, so einen Vertrag werde ich wahrscheinlich ja woanders nicht mehr kriegen. Den nehme ich jetzt bis zum Schluss mit. Das ist, ja, aber in dem Fall ging es halt nicht
aber
in
die im Ernst. Er ist ja, oder er war, ich weiß nicht, ob er, aber er hat ja auch Nationalmannschaft gespielt. Will man das nicht, das riskiert man ja in dieser Situation schon. Und er ist 28. Das war nicht so, dass das jetzt sein allerletzter großer Vertrag ist, den ich jetzt noch mal auslaufen lasse, um noch mal die letzten 2 Millionen damit zu nehmen. Der wird ja bei anderen Vereinen auch nicht schlechter, ja, aber nicht schlecht bezahlt sein als, ich weiß nicht, ob aktiv oder ehemaliger türkischer Nationalspieler mit einem relativ breiten Spielerprofil, relativ breit einsetzbar, sowohl in der Verteidigung als auch im defensiven Mittelfeld, hat er ja gute Chancen, auch im Ausland zumindest als Kaderspieler Fuß zu fassen. Ist das Also ich denke auch, dass er das gemacht hat, aber ist das denn, also kann ich nicht so richtig nachvollziehen, weil man will doch auch Nationalmannschaft weiterspielen, oder nicht?
Das hat ja auch trotzdem funktioniert. Er ist ja trotzdem weiter immer berufen worden, obwohl er für Borussia nicht gespielt hat.
Sprüder sagt jetzt auch vielleicht mehr über die Qualität der türkischen Nationalmannschaft aus. Ich glaube, Abdu hört uns nicht zu. Sascha, weiß nicht, was ich meine. aber Leon schon. Okay.
Es gibt da so einen Influencer, der wohl sehr, sehr in eine Fanrichtung galatasaraischer Art, sage ich mal, neigt.
Und Türkei als Nationalmannschaft.
Genau, ja.
Ja, ja. Ich weiß nicht, vielleicht klippe ich das. Vielleicht klippe ich das und verlinke Abdu. Dann kriegen wir ein bisschen Reichweite. Nee, ich glaube, habt ihr noch was? Also ich habe auch zu Sali Özcan auch gar nichts mehr groß, weil da habe ich nie viel gespürt, muss ich sagen. Und dadurch, dass er ja jetzt auch so ein auf Wanderschaft war bei Wolfsburg, habe ich da auch jetzt überhaupt keinen Bezug mehr zu. Für mich fühlt sich das nicht richtig an wie ein Abgang. Der war gedanklich eigentlich schon vorher nicht mehr da.
Ich finde, man kann nur gratulieren, dass er frühzeitig wieder zum BVB zurückgezogen wurde und jetzt nicht gerade zusammen mit dem VfL Wolfsburg untergeht. Das ist, glaube ich,
das ist schöner, um die Champions League zu spielen, als gegen den Abstieg, ja.
Das ist wahrscheinlich so die schönste Formulierung, die man dafür finden kann. Ich finde es aber auch, dass es eine gute und eine richtige Entscheidung vor allem ist, dann zu sagen, ja gut, dann verstärken wir uns irgendwie anderswo oder sparen das Gehalt an der Stelle ein. Ja.
Ja. Geht auf jeden Fall in Ordnung. Gehe ich mit dem BVB mit, den Vertrag nicht zu verlängern. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das war es von den Abgängen, die feststehen. Der BVB hat aber ein paar Verträge verlängert. Brandheiß vermelden kann Leon etwas zu Reggiani. Magst du es eben machen?
Ja, gerne, genau. Das war heute zum Zeitpunkt der Aufnahme Donnerstag, der 19. März, um das für einmal kurz der Transparenz halber noch anzumerken, wurde Reggiani zusammen auf dem Trainingsgelände mit einem Kameramann gesichtet. Vor Ort waren auch noch Sebastian Kehl, Lars Ricken, Carsten Kramer und ein Justiziar von Borussia Dortmund, um genau zu sein, Dr. Robin Steden. Und da weiß man dann meistens, okay, wenn der auch da ist, dann geht es gerade um ernste geschäftliche Dinge. Außer vielleicht, wenn irgendjemand strafrechtlich Mist gebaut hat, da gehe ich jetzt aber mal gerade nicht von aus. Und auch nach mehreren Medienberichten, die sich da decken, soll er eben einen Vertrag bis 2029 unterschreiben bzw. unterschrieben haben. Und das ist erstmal der Stand jetzt dazu, eben also ein Profivertrag, womit man dann Reggiani längerfristig erstmal an das Profiteam und eben an die Profimannschaft bindet und sich da natürlich dann sowohl sportlich als auch finanziell erstmal absichert, würde ich behaupten.
Genauso lange wie Alexandra Popp. genau. Gut, oder? Also ich sehe da Potenzial in dem Jungen. Nicht nur, weil er jetzt gegen Augsburg ein Tor gemacht hat mit einem sensationellen Jubel, der ja einfach von, der ja überhaupt, also wirklich nicht wusste, wo er hin soll. Weil ich glaube, er nicht morgens aufgestanden ist und gedacht hat, dass er heute sein erstes Bundesliga-Tor vor der Südtribüne macht. Also ich war von seinen ersten Auftritten immer relativ gut überzeugt. Muss allerdings auch sagen, wir haben in der letzten Folge auch kurz drüber gesprochen und Anton hat richtigerweise angemerkt, dass sein Auftritt gegen Bergamo in Dortmund, also das Hinspiel, was 2-0 gewonnen wurde, auch gut war, aber man da doch noch einige Schwachstellen gesehen hat im Bereich Raumverständnis, nenne ich es jetzt einfach mal. Also da sind einige Bälle hinter ihm gelandet, wo das Stellungsspiel noch nicht ganz optimal war, aber der Junge ist ja auch noch weit vor den 29 von Julian Brandt entfernt, kann sich also noch entwickeln. Richtige Entscheidung. Sascha, ja oder?
Ja, natürlich. Also, du hast jetzt halt einen jungen Innenverteidiger, der jetzt wahrscheinlich auch aufgrund der Verletzungssituation und der Tabellensituation, den du jetzt halt in den letzten Spielen halt auch wirklich doch gut ranführen kannst oder halt wirklich gucken kannst, wie verhält er sich so, wie lernt er sich, wie passt er sich dem Profifußball an. Ja, hätte ich auch gemacht. Also ich kann ihn noch nicht komplett einschätzen. Ich glaube, er ist halt grundsätzlich ein Spieler, der viel mehr über den Raum, über Stellungsspiel kommt und nicht der beinharte Zweikämpfer, der halt so augenfällige Aktionen abliefert. Also ich hätte jetzt, Anselminho ist raufgekommen und hat erst zwei, dreimal ganz, also so im Sokrates-Stil, Bälle weggegrätscht, wo du sofort gedacht hast, boah, geil, das kann der richtig gut. Das habe ich jetzt von Reggiani nicht gesehen. Ich hatte auch das gesehen, was Anton angemerkt hat, dass er da im Verbund mit Riasson da auch so ein paar Mal Diskussionen mit hatte, wo es halt um Raumaufteilung, um die Bewegungs- und Laufwege ging. Aber grundsätzlich macht er das halt auch alles schon. Das, was er macht, macht er ziemlich souverän. Er hat auch einige Situationen, wo er sich mal was traut mit einem langen Ball zur Spieleröffnung. Und ja, also wenn du da jetzt schon mal einen Spieler hast, der aus der U19 kommt und die ersten 4, 5, 6 Profispiele hat und sein erstes Profitor, natürlich musst du dann halt versuchen, daraus was zu machen, um mit dem zusammenzuarbeiten.
Ist vom Körperlichen her ja aber auch noch, muss man sagen, also eher ein schlankerer Typ. Also er ist jetzt nicht der Sokrates-Brecher, sag ich mal, der über die komplette Physis kommt, sondern ich glaube auch da eher über wie Stellungsspiel und Ball wegstehlen statt wegzukloppen. Leon, wie siehst du das?
Also ich glaube erstmal, dass da noch relativ viel über Rhythmus kommen wird, wenn es um die ganzen Abläufe geht. Ich meine, dass du als jemand, der vorher dann im Jugend- bzw. U-Bereich, wenn du dann da gespielt hast und auf einmal bei den Profis bist und dann da wirklich gegen gestandene Bundesliga-Profis auch spielst, dass es dann natürlich seine Zeit einfach braucht, bis man dann entsprechend auch in der Mannschaft dann ankommt. Ich meine, wir reden ja trotzdem immer noch von einem großen Sprung zwischen U- und Profi-Bundesliga-Kader oder Mannschaft. Deswegen würde ich da einfach erstmal sagen, dem Jungen Zeit geben, immer wieder die Einsätze. Und was ich besonders schön finde, und das wird ja gerade eben auch schon angesprochen, ist der Punkt, sich mal was zu trauen, vielleicht auch mal einen langen Ball zu spielen und eben das zu sehen, dass da Leute noch nicht so ganz von dem, ich nenne es mal Borussia Dortmund Profi-Apparat, eingelullt worden, sondern dann auch wirklich mal versuchen, auch in der Abwehr das Spiel nach vorne schnell zu machen. Dass es eben zum Beispiel nicht nur ein Schlotterbeck ist, der mal Quarterback-artig einen langen Ball spielt, sondern dass eben auch andere Leute versuchen, das Spiel schneller oder offensiver zu gestalten. Auch jetzt trotz oder gerade unter wegen dem Kovac-Fußball, das dann mal zu sehen, finde ich einfach schön. Und ich glaube, da kann man dem Jungen dann auch einfach nur das Beste wünschen. Ich fand, der Einstand war jetzt sehr ordentlich, auch mit dem Tor. Und würde dann jetzt erstmal abwarten, okay, wie sieht der Rest der Saison aus? Und vor allem dann vielleicht auch sogar nochmal deutlich spannender, wie stehen halt seine Chancen in der nächsten Saison? Gerade wie viel Spielzeit wird Kovac ihm geben? Und auch so ein bisschen, wie entwickelt er sich da als Spieler? Weil es ist ja oft so bei Borussia Dortmund schon gewesen, dass man sagt, okay, die erste Saison oder so ein erster längerer Teil in der Profimannschaft hat vielleicht nicht so 100% funktioniert, wie sich das die Führung gedacht hat, die sportliche Führung oder auch vielleicht, wie sich das Fans erhofft haben. Dafür ist eine zweite Saison dann deutlich besser gelaufen und da hat man dann deutlich mehr gesehen und einen größeren Entwicklungssprung. Deswegen würde ich da jetzt einfach erstmal sagen, weiter Chancen geben, Zeit geben und dann abwarten.
Und mal so ganz nüchtern betrachtet, hat die Vertragsverlängerung ja auch eine finanzielle Komponente. Wenn du dann irgendwie im halben Jahr merkst, ja, für Borussia reicht es doch nicht ganz, dann kannst du ihn halt mit drei Jahren Vertragslaufzeit, findest du halt immer noch entweder in der Bundesliga oder weiß nicht, irgendwo Holland, Belgien oder so, dann halt auch ein Spieler oder ein Verein, der dann dir den Spieler vielleicht für 3, 4, 5 Millionen noch abkauft, weil er da halt auch das Potenzial noch sieht. Und damit finanzierst du natürlich halt auch den Jugendbereich ein ganzes Stück mit.
Auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da sind wir uns auch einig. Wir sind uns sehr einig heute. Vielleicht ändert sich das bei der nächsten, beim nächsten Spieler. Felix Metscher wurde verlängert. Ein nicht ganz unumstrittener Spieler, nicht sportlich. Sportlich hat er sich inzwischen ja wirklich fest in die Stammelf gespielt, zu Recht. Aber immer wieder von Fans, bei Fans unbeliebt, aufgrund seiner ja evangelikalen Einstellungen. Und die Frage, ob das in ob und inwieweit das mit BVB-Werten vereinbar ist. Ich denke mal, wir haben viel, wurde auch immer über dieses Thema neben dem Platz gesprochen. Das werden wir auch weiterhin verfolgen, würde aber jetzt das Auf-den-Punkt-Format sprengen, wenn wir jetzt das auch noch mal und weiter in tief oder tiefergehend besprechen. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt auf das Sportliche. Und sportlich muss ich sagen, ist das ein No-Brainer, finde ich. Er ist in einer überragenden Form. Hab damals auch gedacht, in der ersten Saison und auch in der zweiten Saison, dass das verbranntes Geld war, wie bei anderen Spielern, die heute schon besprochen wurden. Aber dass er sich jetzt doch in der dritten Saison, ist es, glaube ich, jetzt derart entwickelt nochmal, da muss man dann doch sagen, da gibt die Zeit Sebastian Kehl recht. Ich frage jetzt nicht, ob das ein sinnvoller Transfer ist, weil das ist müßig, ich glaube, das oder nicht Transfer, sondern Vertrag. Das ist, glaube ich, da sind wir uns alle einig. Vielleicht kann Sascha ja nochmal erklären, was er so gut an dem Spiel von Metscher findet.
Wieso ich?
Ja, warum nicht du?
Da werden die Augen groß.
Nein. Ja, also er ist halt natürlich mittlerweile im zentralen Mittelfeld ja halt der Zielspieler, der auch auf pressingresistent ist, der ja in meiner Meinung nach immer noch zu viel quer spielt, etwas mehr in die Tiefe oder noch mehr Aktionen in die Tiefe haben sollte. Aber grundsätzlich zeigt er mittlerweile halt, dass ja Kehl und Terzic nicht so falsch gelegen haben, dass man damals 30 Millionen an Wolfsburg überwiesen hat, wo sich halt selbst in Wolfsburg gefragt haben, warum machen die das?
Auch ein blindes Huhn, Fragezeichen.
Ja, das ist jetzt mittlerweile halt auch einfach ein Spieler, den kriegst du halt auch für 50, 60, 70 Millionen in die Premier League verkauft, halt in einer zentralen Position in der Mannschaft. Da macht es sportlich, wenn du diesen Spieler halten kannst, natürlich Sinn. Zumal du, wenn du den Vertrag nicht verlängerst, musst du halt erstmal auch jemanden haben, der diese Position wieder ausfüllen kann.
Ah. Leon, wie überrascht warst du, dass der BVB den Spieler halten kann?
Ich finde, die Frage ist so ein bisschen die Antwort in sich eigentlich schon. Also weil doch schon deutlich überrascht. Ich hätte mir jetzt auch gedacht, ja gut, okay, also Spieler, der mal in, ich sag mal, nicht im Premier League-Bereich, aber doch aus England eben kommt, auch ausgebildet wurde und dann bei Borussia Dortmund eben dann doch den Sprung schafft. Hat man ja schon mal das ein oder andere Mal gesehen, dass dann doch die Insel wieder kurz den Schiffkutter rüberschickt und sagt, komm, steig mal auf, fahr wieder zurück und dann spielst du in der Premier League, so nach dem Motto. Oder sitzt bei Chelsea auf der Bank, je nachdem. Aber ich glaube schon, dass es durchaus im Rahmen des Realistischen gewesen wäre, dass ein großer Club anklopft und sagt, ja, komm doch bitte für Summe X zu uns. Deswegen finde ich, muss man da auch ein bisschen dann einmal Respekt an Sebastian Kehl auch zollen, dass er es geschafft hat, eben dem Spieler glaubhaft zu verklickern, verlängere hier, deine Zukunft liegt hier. Ich meine, gut, vielleicht ist der Vertrag natürlich auch dann in dem Sinne ein Hilfsmittel, um das Kapital, was man eventuell noch aus dem Spieler schlagen kann, bei einem Verkauf nach England oder sonst wohin zu steigern. Finde ich, ist auch durchaus im Rahmen des Vorstellbaren. Ich würde es aber schon erstmal sagen, auf jeden Fall überrascht, aber positiv überrascht. Also ich fand es schon cool und habe es auch sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass ein Matcher eben beim BVB bleibt, weil ich finde zwar auch, wenn er durchaus mal den einen oder anderen Steckpass mehr spielen könnte oder durchaus mal mehr vertikale Bälle, ist das schon jemand, der sehr stark versucht, eben den Ball nach vorne zu treiben und nicht nochmal irgendwie hintenrum oder einen Angriff abzubrechen, sondern der eben schon versucht, mit einer Idee nach vorne auch den Angriff vernünftig einzuleiten, was eben gerade in den letzten Jahren auch nicht immer der Fall war. Da erinnere ich mich oft genug daran, dass man sich da im Stadion mal drüber aufgeregt hat, aber deswegen bin ich da schon sehr zufrieden und war entsprechend überrascht, dass man Matcher halten kann.
Genau, also ich finde es auch sehr gut, dass man jetzt auch da wieder eine Planungssicherheit hat für andere Spieler, die sich dann, und dass man da um Matcher und in Klammern Schlotterbeck, da kommen wir gleich noch zu, vielleicht, dann eine Achse bauen kann, die dann auch hält. Also eine Kobel, Schlotterbeck, Matcher, hätte man schon mal ein defensives, beziehungsweise ja, eine Achse, die nach Stabilität, für Stabilität sorgt, wenn es bei Schlotterbeck eben bei einem Verbleib ist, zu dem wir übrigens nichts vermelden können, anders als vielleicht bei Reggiani. Aber dazu kommen wir gleich. Letzter Spieler, da wo es eine Vertragsverlängerung gibt, ich würde das nicht allzu breit ausrollen, ist, dass Emre Can weiterhin beim BVB bleibt. Er hat sich ja gegen Bayern verletzt, genau, schwer am Knie und fällt auf jeden Fall für den Rest der Saison aus. Und der BVB hat da das absolut Richtige gemacht. Ich glaube, das herrscht auch Einigkeit und hat mit ihm verlängert. Oder hätte jetzt jemand von euch Emre Can nicht verlängert?
Die Verlängerung ist aber doch nicht durch. Es war auch einfach erstmal die Ankündigung von Ricken, dass man mit Emre Can verlängern will, aber vertraglich gesichert ist da noch nichts, richtig?
Ich würde aber, also ja, offiziell noch nicht, das ist korrekt. Ich würde aber trotzdem behaupten, dass diese Aussage von Ricken, der ja dann auch irgendwelche anderen Abschiede am Sky-Mikrofon mittlerweile bekannt gibt, schon recht tief daran blicken lässt, dass man sagt, okay, gut, wir zahlen ein Krankengeld und John macht dann da noch weiter. Ich glaube, dass das auch sehr im Sinne von Emre Can ist, zu sagen, gut, dann bleibe ich das weitere Jahr beim BVB halt zu veränderten Bezügen. Weil wenn man da mal ehrlich ist, gut, okay, in der Sommerpause, wer möchte jetzt erstmal einen Spieler verpflichten, bei dem man weiß, okay, er wird weiterhin noch ausfallen und hat kommt mit einem großen, ich sag mal, gesundheitlichen Defizit, beziehungsweise einfach dann aus so einer längeren oder schwerwiegenden Verletzung wieder raus. Also ich würde auch dann eher dazu tendieren zu sagen, ja gut, das liest oder hört sich dann schon relativ klar an.
Also ich finde es auch grundsätzlich gut. Ich hatte am Anfang mit Emre Can große Probleme, vor allen Dingen mit dem Sechser Emre Can, mit dem Innenverteidiger Emre Can. Mittlerweile mag ich ihn wirklich, weil das ist halt auch in den schlechten Zeiten unter Schein oder so, war es halt einer der wenigen Spieler, wo du immer den Eindruck hattest, der will. Also der tut was, der will. Manchmal geht es vielleicht in die Hose, aber er ist dann auch derjenige, der in Szenen, wo andere vielleicht nur noch dem Gegner hinterher gucken, weil der eh schon weg ist, dann auch noch mal hinterher geht und dann auch sich Bälle erobert, Bälle erkämpft, die andere schon verloren gegeben haben. Ich habe da durchaus Sympathien für ihn.
Der ist auch schneller als in meinem Kopf. Ich denke immer, der ist voll langsam, aber der ist ja gar nicht langsam. Der hat ja durchaus eine gute, solide Pace. Der hat schon so den einen oder anderen Stürmer hat er am Ball, hat er nochmal eingeholt. Das finde ich absolut bemerkenswert.
Ich finde, um da vielleicht nochmal kurz einzuhaken, ich finde, Emre Can ist so das perfekte Pendant zu oder Gegenbeispiel einfach zu Julian Brandt. Jemand, der selbst vielleicht, wenn es mal nicht läuft, ackert und auch wenn er auf einer Position spielt, auf der er vielleicht nicht spielen sollte, wo ich da auch zustimmen würde, dass die Defensivposition definitiv eher sein Zuhause ist, wo er dann auch Gas geben kann und das auch tut, der aber immer arbeitet und auch egal, was vielleicht von außen einprasselt, sei es auch medienseitig, sofern muss man auch sein, oder von Fanseite aus, da halt trotzdem Gas gibt und ich glaube, sich dann da schon verdient macht, auch unabhängig davon, wie vielleicht andere ihn sehen oder Äußerungen, Meinungen etc. Also ich finde, das muss man dann schon lobend erwähnen. Ich glaube, für den BVB aber auch einfach nochmal eine super Gelegenheit, da zu sagen, ja, wir haben nochmal jemanden in der Verteidigung, der da nochmal aushelfen kann oder der generell einfach spielen kann, den man dann auch entsprechend reinwerfen kann, wenn er denn gesund ist, logischerweise. Und der auch nochmal ein gewisses Standing und eine gewisse mentale Stärke auch irgendwo auf den Platz bringt und auch in den Kader bringt, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Also als Typ sicherlich mit Schlotterbeck mit der best oder stabilste auch vom Charakter und am wichtigsten auch für die Mannschaft, glaube ich, dass mit seiner Frankfurter Art irgendwie dann doch so eine Abgewichstheit irgendwie ja doch mitbringt. Und er, was ich ihm auch immer hoch anrechne, der stellt sich auch vors Mikro und gibt zu, dass er Scheiße gebaut hat. Macht auch nicht jeder. Von daher auf jeden Fall gute Besserung an der Stelle nochmal, dass du dass er bald wieder schnell auch wieder spielt, nächste Saison zwar erst, aber dann doch hoffentlich früh. Vielleicht auch einen Spieler, den wir neu verpflichtet haben, wo Sascha mir am Anfang oder vor dem Gespräch gesagt hat, oh, da kann ich gar nichts zu sagen, außer den Namen. Kauer Pratsch wurde vom BVB verpflichtet. Wir haben in der letzten Folge, da habe ich schon Anton kurz angehauen, der eigentlich unser Nachwuchsexperte ist natürlich kein eigener Spieler, der kommt aus Südamerika. Und er kann Derby, das haben wir auch festgestellt, weil er bei dieser rote Kartenflut da irgendwo in Südamerika, klingt auch wieder so ein bisschen abwertend, irgendwo in Südamerika, bei der roten Kartenflut beim Derby auf jeden Fall auch einer der 12 Spieler, die eine rote Karte gekriegt haben. Also wenn es nächste Saison ein Derby geben sollte, es kann auf jeden Fall hitzig werden. Weiß nicht, Leon hat noch gar nichts dazu gesagt. Kannst du was zu dem Spieler sagen? Also er ist linker Außenverteidiger, das ist auch klar. Aber was er sonst noch mitbringt, sonst müssen wir vielleicht noch mal eine Sonderfolge machen mit einem Experten. Ich weiß nicht, kannst du was sagen?
Also ich glaube, da sich einen Experten gerade im Jugendbereich ranzuholen, ist bestimmt noch mal keine schlechte Entscheidung. Was man halt sagen kann, ist, dass Pratisch auf jeden Fall sehr entwicklungsfähig ist und auch, ich würde sagen, einfach ein spannendes Profil hat und auch wieder in diese Kerbe schlägt von, okay, junge, entwicklungsfähige Spieler mit Talent, die beim BVB den nächsten Schritt machen können. Und das ist vielleicht auch so das Wichtigste, was ich erstmal festhalten würde, dass man da eben auch merkt, okay, der Verein setzt auch wieder vermehrt auf junge Talente, die er einfach fördern will, ob aus den eigenen Reihen oder ob aus dem Ausland. Und ich sag mal, wer weiß, ob man dann nicht da eben das nächste große Profi-Ding hat, den nächsten großen Diamanten. Man muss ja auch dazu sagen, dass er dann jetzt auch erst ab Sommer dazustoßen wird, ab dem 12. August, weil er dann 18 wird. Ist er im Moment noch minderjährig. Ich glaube, da ist dann die ganze Minderjährigkeitsthematik und Verhandlungsthematik auch vielleicht nochmal ein Punkt, den man dann separat betrachten muss. Zumindest in den Geschäften. Aber ich würde auf jeden Fall mal sagen, dass er jemand ist, den man beim BVB, glaube ich, gut hochziehen kann, der natürlich dann aber auch, wenn es soweit ist, auch erstmal das Vertrauen bekommen muss und halt, ich sag mal, relativ schnell dann laufen lernen muss in der Profimannschaft, wenn man denn das mit ihm in der Form vorhat. Weil der braucht halt eben den Raum auch dann, um sich entsprechend zu entwickeln. Und da liegt es halt dann an Kovac, ähnlich wie bei Reggiani, zu sagen, gut, ich gebe dir den Raum, ich versuche dir die Spielzeit zu geben. Klar, natürlich auch mit der Erwartung, okay, im Training Entwicklung zu sehen oder im Spiel. Das wird dann natürlich auch kommen müssen. Aber wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie er sich dann einfach gibt und macht. Also das ist erstmal so das, was ich jetzt dazu sagen kann und sagen würde auch.
Das können wir sicherlich am Ende der Saison, wenn es nochmal um die Frage geht, was machen wir jetzt aus der aktuellen Saison und was machen wir aus der nächsten?
Darf ich noch mal kurz?
Ja, klar.
Gleiches kann man übrigens auch über Justin Lerma sagen, den wir vergessen haben. Offensiver Mittelfeldspieler aus Ecuador, den wir vor anderthalb Jahren, glaube ich, schon verpflichtet haben, der aber jetzt halt auch zur neuen Saison dann zu uns stößt.
Da kann ich, das kann auch keiner, das kann sich keiner merken, dass der vor anderthalb Jahren verpflichtet wurde und das habe ich doch jetzt nicht mehr auf dem Schirm.
Hat auch aber schon.
Ja, du hast ja recht, du hast ja recht, gut, dass du es anmerkst. Vielleicht, genau, könnte man ja gucken, ob wir dann nochmal in der Sommerpause irgendwie was zu machen zu den jungen Nachwuchskräften oder Nachwuchsfachkräften. Genau, aber ich glaube, es wird ganz wichtig, entscheidend sein, auch wie der BVB die nächste Saison angeht. Und da können wir ja dann auch nochmal gesondert drüber sprechen. Kommen wir zu den Spielern mit den Fragezeichen. Vielleicht nur kurz, also ich habe da jetzt aufgeführt Adeyemi, Guirassy und Schlotterbeck. Guirassy und Adeyemi sind beide Spieler, bei denen ich im Moment schwieriges Bauchgefühl habe, weil Adeyemi für mich aktuell weit unter seinen Möglichkeiten spielt und weil bei Guirassy ich gar nichts zu sagen kann, ob der gerade in Form ist oder nicht. Der trifft wieder, aber ich war irgendwie, mir seine Art zu spielen nicht gefällt. Wir hatten das schon öfter thematisiert, das Fallen lassen und Lamentieren, was er oft mitbringt, was Adeyemi ja früher auch noch verstärkt gemacht hat. Inzwischen geht's, er macht's immer mal wieder, aber nicht so schlimm. Und ich mag das einfach nicht. So Spieler, die lamentieren, die sich auch offensichtlich fallen lassen, also wirklich, kann ich gar nicht haben. Er mag seine Tore machen, aber das stört mich halt einfach trotzdem. Vielleicht die beiden Spieler erstmal separat. Seht ihr die nächstes Jahr beim BVB oder eher nicht?
Also grundsätzlich glaube ich, dass neben den drei, mindestens drei Abgängen, wo der Vertrag eh ausläuft, Borussia halt auch noch einen Abgang oder einen Spielerverkauf tätigen wird, wo man halt auch 30, 40, 50 Millionen für den Spieler noch einnehmen will oder wird. Davon ab, glaube ich, ist man dann auch relativ offen, ob es jetzt Guirassy sein wird oder Adeyemi oder vielleicht halt auch noch ein anderer Spieler, an den man jetzt noch nicht denkt. Ansonsten, ja, Guirassy macht halt auch auf mich auch den Eindruck, als ob er jetzt halt auch noch mal so den letzten großen Vertrag seiner Karriere machen möchte. Bei Adeyemi weiß ich ehrlich gesagt nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Das ist, da wechseln sich ja irgendwie halt auch Social-Media-Beiträge, wo man halt denkt, der ist halt, oder wo man halt den Eindruck gewinnen könnte, dass er im BVB ziemlich verbunden ist. Und darauf folgt dann ein Spiel, wo man denkt, der hat eigentlich mit Schwarz-Gelb abgeschlossen. Also der hat keinen Bock mehr. Aber trotzdem, ich finde es gerade bei Adeyemi eigentlich schade, weil der hat in vielen Spielen Momente, wo man denkt so, boah, der kann was, der hat was, was andere nicht können. Und wo er auch echt ein Unterschiedsspieler sein kann, aber dann auch eben halt auch Spiele, wo du denkst, nee, mach doch ein bisschen mehr oder nur ein bisschen mehr Einsatz, um gerade so die Mindestanforderungen zu erfüllen. Aber selbst das kommt nicht. Also ich kann eigentlich mit beiden Abgängen, könnte ich relativ gut leben. Ich glaube aber nicht, dass Borussia beide verkaufen würde.
Ich glaube tatsächlich, dass also bei Adeyemi war es ja so, da gab es ja schon Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung. Die wurden dann erstmal wieder pausiert. Einfach, weil auch dann der Verein irgendwann von außen so ein bisschen natürlich auf einer sportlichen Ebene auch die Entwicklung von Adeyemi gesehen hat und das natürlich dann auch erstmal mit großen Ohren und Augen, sage ich mal, alles gesehen, gehört und beobachtet hat. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass man bei Adeyemi sich vielleicht noch grün wird, also beide Seiten, was die Verhandlungen anbelangt, auch Bezüge, sportliche Perspektive etc. Ich glaube aber, dass es bei einem Guirassy tatsächlich auch so ist, ich würde sagen, der ist halt, macht als Stürmer sein Ding, macht seinen Job, schießt seine Tore. Klar, wenn er so oft stehen bleiben würde, wie er sich hinlegt, dann wird er vielleicht auch mal ein, zwei Elfmeter mehr kriegen oder vielleicht auch mal ein Tor noch mehr schießen irgendwann. Ich glaube aber auch eher, dass wenn da ein großer Club kommt oder hier ein Club mit viel Geld im Rücken, dass man dann wahrscheinlich auch bei Borussia Dortmund klug genug ist zu sagen, wir finden nochmal jemand, der eine ähnliche Qualität hat und werden so jemanden nochmal verpflichten können und dann eben Guirassy für viel Geld verkaufen. Weil man muss ja auch ein bisschen ehrlich sein, ich meine, wenn nicht im Sommer oder bald, wann dann? kann Gyrassi noch so eine Saison spielen, wo der entsprechend so viele Tore schießt, sage ich mal, und diese Leistung auch auf den Platz bringt? Oder kann er es eben nicht? Ich finde, das hat man in der Vergangenheit auch bei Borussia Dortmund im Sturm immer ganz gut gesehen, dass es da auch immer so ein Spiel mit dem Feuer ist, wo man da dann Geld verbrennt irgendwo oder eben nicht. Deswegen könnte ich mir persönlich vorstellen, dass man eben sagt, okay, man hält Adeyemi zu anderen Bezügen, vielleicht auch mit einer leicht anderen sportlichen Perspektive, und dass man dann auch bei Gyrassi sagt, gut, ja, wo du jetzt hier warst, war das für beide Seiten passend, treffend. Und dass, wenn er dann sagt, okay, er möchte nochmal seinen letzten dicken Vertrag abschließen, da gab es ja auch schon die Gerüchte darum, dass Saudi-Arabien eben schon angeklopft hat, etc., könnte ich mir durchaus gut vorstellen, dass er dann nochmal sagt, ja gut, dann nehme ich da nochmal das Geld mit und versuche mich nochmal im Ausland.
Ist auch die Frage natürlich, und damit leite ich über, ob Nico Schlotterbeck bleibt, weil wenn Nico Schlotterbeck gehen sollte, dann winken dem BVB, sein Vertrag läuft ja nicht aus, läuft nächstes Jahr, glaube ich, dann auch erst aus, winkt dem BVB ja auch noch mal Geld in höherer zweistelliger Millionenhöhe. Und damit wären wir bei dem Thema, sollte nicht schon längst eine Entscheidung gefallen sein? Hieß es nicht irgendwann jetzt irgendwas von Deadlines, hört man dann hier und da, aber so richtig, Sascha hat das in vergangenen Podcasts schon immer gesagt, natürlich ist Nico Schlotterbeck in der absolut idealen Situation, der kann sich die Angebote reinkommen lassen, anschauen, ganz in Ruhe mit dem BVB handeln. Der BVB wird schon an seine Schmerzgrenze gegangen sein. Und Nico Schlotterbeck wird die Verträge beziehungsweise wird die Angebote an sich anschauen. Jetzt will der BVB, ja, Leon will was sagen. Ich möchte aber kurz noch einen was hinterher schieben. Man möchte mit dem BVB und Nico Schlotterbeck ja was aufbauen. Man möchte ihm ja sozusagen zur neuen Identifikationsfigur oder seine Rolle als Identifikationsfigur stärken. Und ist es da nicht dann hinderlich für diese Rolle, dass er so lange zögert? Wäre es nicht besser dafür, auch wenn er das möchte, als Identifikationsfigur aufzutreten, jetzt eigentlich schon längst offen sich bekennen zu wollen oder offen bekannt zu haben zum BVB, so. Bis Sascha sich da seine Antwort überlegt hat, kann Leon kurz sagen, was er sagen wollte.
Ja, da gab es heute einen ganz interessanten Bericht von Sky zu, der jetzt relativ spät erst online gekommen ist, wo es halt eben auch hieß, dass wohl die Tatsache, dass eben jetzt schon relativ rein Tisch gemacht wird, was eben Brand, Süle und Özcan zum Beispiel angeht, was die Verlängerung vom Matcher angeht, dass es wohl eben sehr positiv ausgeschlagen sein soll, eben auf auf Schlotterbeck und eben auf die Verhandlungsseite und Familie Schlotterbeck. Das vielleicht erstmal als Einwurf dazu. Und ich würde auch sagen, Nico Schlotterbeck ist ja schon eine richtige Galionsfigur, eine Identifikationsfigur. Und wenn man dann vielleicht diesen Bericht, wie sehr man den jetzt damit reinnehmen kann oder nicht, ist natürlich auch nochmal dahingestellt. Aber wenn man den mit reinnimmt, dann finde ich, ist es zumindest plausibel, dass man sich erklärt, okay, man möchte halt erstmal sehen, meint der Verein das ernst, was er sagt? Möchte er wirklich eben diesen Wandel vollziehen, diese Umstrukturierung? Und das scheint ja tatsächlich der Fall zu sein, wenn man jetzt mal sieht, wie Tabula Rasa gemacht wird in einer gewissen Art und Weise. Und dann kann ich eben auch verstehen, dass man trotz dem Gedanken als Identifikationsfigur eben sagt, ja, ich schaue mir das erstmal eben an und schaue mal, was dabei rumkommt. Weil wie viele Spieler haben schon gesagt, ich schlafe in der und der Bettwäsche und sind dann trotzdem gewechselt. Ne? Also da bin ich dann immer auch entsprechend vorsichtig und kann das dann eben auch verstehen. Würde aber auch sagen, ja, natürlich wäre es der ultimative Beweis gewesen, irgendwo relativ früh schon zu sagen, ja gut, ich möchte trotzdem hier bleiben und verlängere relativ früh. Sie werden ihm ein gutes Angebot machen oder ein sehr starkes Angebot machen bzw. gemacht haben. Und ich glaube, das ist nochmal ein zusätzliches Zeichen jetzt dadurch, dass da aufgeräumt wird im Kader auch, dass es dann, ja, und ich glaube auch einfach das letzte Zeichen, was der BVB dann in der Hinsicht geben kann. Und dann ist es entweder, Schlotterbeck sagt halt, ja, ich verlängere. Und ich glaube, dann ist es ein sehr glückliches Ende für diese Verhandlungen geworden. Und wenn er eben sagt, nein, ich werde nicht verlängern, kann man es ihm, glaube ich, auch nicht wirklich übel nehmen. Weil jemand, der sich da entsprechend zerreißt und sich das wohl überlegt, wie er seine Zukunft gestalten möchte, fußballerisch in seiner Karriere, sicherlich auch gehaltstechnisch natürlich, und der vielleicht auch sagt, ja, er möchte irgendwo mal was gewinnen, da war Borussia Dortmund in den letzten Jahren auch nicht, ich sag mal, die Anlaufstation für, so fair muss man auch sein. Ne? Deswegen, finde ich, kann man ihm da schlecht für einen Vorwurf machen.
Es kommt halt auch so ein bisschen drauf an, wie man das dann hinterher darstellt bei einer Vertragsverlängerung. Ich musste da letztens, als die Bayern mit Upamecano verlängert haben, so richtig heftig lachen. Das ganze, dieser ganze Verlängerung zog sich über Monate weg. Alle wirkten nur noch genervt. Er geht wahrscheinlich. Und selbst von Hoeneß kam dann Äußerung, dass das halt überhaupt nicht geht. Dann wird der Vertrag verlängert. Und dann kommt dann der Pressemitteilung. Ja, das ist natürlich auch ein starkes Commitment zum FC Bayern München und beweist die hohe Wertschätzung. Und wo ich dann einfach so, ey, ihr habt euch jetzt hier eigentlich ein Dreivierteljahr komplett mit der Vertragsverlängerung gezofft, das ist einfach nur eine kaufmännische Sache. Ihr habt beide die bestmögliche finanzielle Option gezogen. Das hat nichts mit Commitment zu tun. Ich hoffe dann auch mal, auf der einen Seite hoffe ich ja, dass man mit Schlotterbeck den Vertrag verlängert, aber dann halt auch, dass man nicht versucht, das dann nach dieser ganzen Länge, nach der ganzen Dauer dann auch noch in so eine rührige Herzensnummer dann auszuschlachten. Also das muss dann auch nicht sein. Das
du,
ist ja auch.
Du musst es aber besser wissen. Du weißt, wenn der Vertrag verlängert wird, es wird ein kitschiges Instagram-Video geben und das wird doch immer. Ja, das machen die doch alle gleich.
Ohne das geht's ja auch nicht mehr. Also bei Facebook selbst, der örtliche Kreisliga-Verein, da wird dann halt die Vertragsverlängerung dann halt mittlerweile auch mit einem Video zelebriert. Das gehört ja dazu, aber ja, es ist halt schwer, nach dieser Hängepartie dann halt Schlotterbeck als den, ich nenne ihn jetzt mal Vorzeigebrussen, zu branden. Aber gut, also wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn es halt mit der Vertragsverlängerung klappt. Schauen wir mal.
Ich glaube aber, der Verein ist sich dem auch bewusst, dass man das nicht so in der Art und Weise, wie es zum Beispiel der FC Bayern getan hat, darstellen können wird und dass man auch in der Außendarstellung da entsprechend vorsichtig natürlich im Moment ist und dann auch, sollte es zur Vertragsverlängerung kommen, wovon ich würde mal jetzt ausgehen, alle BVB-Fans eigentlich hoffen, dass es das tut, dann ist die Tonart, glaube ich, auch eine andere und die Art und Weise der Kommunikation nach außen, weil das bekommen ja alle mit und es ist ja schon seit etlichen Wochen und Monaten wirklich ein Thema. Dann glaube ich schon, ist der Verein auch in der Lage zu realisieren, gerade in der Außendarstellung, ja, wir müssen es anders formulieren, als wir es vielleicht normalerweise tun.
Ich finde es grundsätzlich, ja, ist ja auch nichts Schlimmes, wenn man letztendlich zu dem Schluss kommt, dass es für beiden Seiten eine rationale Entscheidung war, dass eine Vertragsverlängerung für beide das Beste ist. Das ist ja auch was Vernünftiges. Und es muss ja nicht alles mit Herzschmerz und die ganz große emotionale Nummer sein. Wenn Schlotterbeck sagt, ja, beziehungsweise der Verein hat mir eine Perspektive aufgezeigt, wo ich denke, dass ich da erfolgreich arbeiten kann, finanziell passt es. Und der Verein sagt, der Spieler Nico Schlotterbeck hat uns sportlich so überzeugt, dass wir ihn halten wollen. Und dann finden beide einen Weg, wie man den Vertrag verlängert, ist das ja auch absolut gut. Also, und absolut okay. Das ist ja nichts Schlimmes.
Ja, es wäre auf jeden Fall eine schöne, nüchterne Darstellungsweise oder doch einfach eine nüchterne und, würde ich sagen, angenehme, angemessene Kommunikation, definitiv, ja.
Ich glaube, Sascha wird in diesem Leben nicht mehr Pressemensch beim BVB, weil die haben schon wahrscheinlich 3-4 Konzepte in der Schublade, die kitschiger nicht sein können. Leon, man sieht's natürlich im Podcast nicht. Leon widerspricht mir durch die Kamera. Ich glaube, wenn das passiert, es wird kitschig. Wir können mal abwarten. Wenn es kitschig wird, dann klippe ich das und stell's bei Instagram rein und verlinke dich, nur dass du Bescheid weißt. Wenn es nicht kitschig wird, mache ich es auch und verlinke mich. Und dann ist es auch okay. Ich
schick dir nachher noch mein PayPal-Konto, ja, nur. Ja.
Genau, wir kommen jetzt so, wir sind schon angesichts der weit fortgeschrittenen Zeit. Kommen wir jetzt noch zu dem letzten Punkt, würde ich jetzt einfach mal sagen, wo wir den ärgsten Bedarf bestehen, dass der BVB jetzt langsam tätig werden sollte. Wir gehen jetzt einfach am besten einfach mal davon aus, dass Schlotterbeck verlängert, weil die Zeichen doch eher in diese Richtung zeigen. Sascha, wo steht aus deiner Sicht der größte Bedarf? Position, also auf welcher Position besteht der größte Bedarf, dass der BVB da jetzt in naher Zukunft, spätestens im Sommer nachlegt?
Ich hätte spontan gesagt, so ein Achter wie Gündogan, aber das ist jetzt auch einfach, die Position ist mit Bellingham und Metscher besetzt. Du wirst halt auf jeden, also wirst halt für Brand einen vollwertigen Ersatz brauchen. Das ist einfach so. Grundsätzlich finde ich, es ist irre spannend, wie man Borussia nächstes Jahr aufstellt, weil du mit Reggiani, mit Ignacio, mit Albert und dann eben halt Prates und Lerma gleich fünf junge Spieler hast, die du halt alle irgendwie ranführen willst, denen du halt auch Einsatzzeiten geben musst. Das ist halt eine Menge. Das ist man könnte fast schon sagen, fast schon zu viel für eine Saison. Den darfst du halt auch nicht komplett den Weg zur Spielzeit verbauen, muss das gleichzeitig aber, weiß jeder Trainer, dass das auf dem Niveau passieren muss, dass du halt in die Champions League kommst. Das ist schon ein gewaltiger Spagat, den Niko Kovac da leisten muss und da wird sich auch so ein bisschen die Transferpolitik dran ausrichten. Also Brandersatz, ja, da gibt es natürlich halt einen Namen, der schon ja eigentlich in jeder Transferperiode da bei Borussia Dortmund auftaucht, das ist halt eben Jadon Sancho. Ich bin da halt total zwiegespalten. Also ich sehe immer noch den Sancho, der dann halt auch in einer Saison mal eben 20 Tore und 20 Vorlagen gemacht hat, was einfach bombastische Werte sind. Aber halt eben verbunden mit der ziemlich großen Gewissheit, dass du diesen Sancho halt auch nicht wieder, Chris. Und ja, Stürmer weiß ich nicht. Also Silva ist sehr umtriebig. Wenn Guirassy gehen sollte, halte ich ihn aber nicht für den Knipser, der die Tore macht. Ich fand jetzt Bayer und Adeyemi zusammen haben das gegen Augsburg halt auch richtig gut gemacht. Wenn wir allerdings bei dem System mit zwei offensiven Außen und einem wirklich richtigen Mittelstürmer bleiben, glaube ich, dass keiner der drei, also weder Adeyemi noch Bayer noch Silva, da erste Wahl sein sollten. Wenn Guirassy geht, werden wir halt auch einen richtigen zentralen Mittelstürmer brauchen. Und ansonsten kommt halt drauf an, wer uns noch verlässt.
Du hast jetzt mein Konzept zerschossen und hast jede Position genannt, die möglich ist. Leon darf jetzt sagen, wer der neue Torwart wird. Nein, kleiner Scherz. Leon, sag doch mal.
Also Torhüter gibt es bestimmt noch irgendwo in Schweiz, Österreich, Deutschland. Ich glaube, da wird der BVB auf jeden Fall fündig, wenn ich mir so die letzten Jahre und Verpflichtungen auf der Position anschaue. Gibt ja auch noch in Heidenheim einen Torwart, der zum BVB eigentlich gehört. Ich glaube, den könnte man sonst auch dahin stellen. Nein, aber also ich stimme auf jeden Fall dem Punkt zu, dass der Brandersatz sicherlich der spannendste Punkt sein wird, gerade für den Sommer. Und da sich dann auch so ein bisschen vielleicht auch so das Spielsystem für die kommende Saison am ehesten dann auch zeigen wird, wie Kovac da vielleicht plant oder zumindest mal übergeordnet. Ja, ich finde auch, da muss man erstmal jemanden finden. Und übrigens, wer soll dieser Jadon Sancho sein? Ich habe den Namen noch nie gehört in den letzten 3 Jahren. Ich weiß nicht, wie du meinst. Nein, aber ist dann halt auch die Frage, ob Sancho jetzt nach den 2 Stationen in Dortmund, dann den 2 Wechseln nach England, wo es 2-mal nicht funktioniert hat, ob dann wirklich alle guten Dinge 3 sind oder man sich nicht vielleicht denkt, ja, spielt er wieder eine Saison, anderthalb bis zwei, gut, dann ist er wieder weg. Also ist mir persönlich, also als Fan persönlich dann auch irgendwann ein bisschen zu bunt, wo ich dann auch sage, dann holt doch, euch doch niemand lieber jemanden neuen, frisches, der vielleicht, was das angeht, auch nicht so vom Image her auch verbraucht ist und wo man auch sagen kann, ja gut, dem kann man die Rolle insofern anvertrauen, dass man dem vielleicht noch ein bisschen Neulingsvorschuss gibt und dass man da einfach ein neues Gesicht und auch nochmal eine neue Dynamik mit reinbringt. Wenn am Ende das Geld stimmt wahrscheinlich und die Kondition und die Perspektive oder perspektivisch für beide Seiten passt, so, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie sagen, ja, Sancho kommt dann wieder zurück, wäre jetzt nicht meine favorisierte Lösung. Ja, das vielleicht erstmal so dazu. Und noch zu dem Stürmer-Thema fand ich eigentlich ganz interessant. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man sagt, okay, man setzt Bayer an die Spitze und packt Silva dahinter, weil Silva eher noch so der Dribbler dahingehend ist und ich Bayer als schon als jemanden sehe, der durchaus mal so Finishing-Qualitäten hat und die auch durchaus zeigen kann. Wie du eben schon sagtest, da Silva ist dann eher der Balltreibende und Dribbelnde. Und ich könnte mir das auch durchaus vorstellen, dass die beiden gut zusammenspielen. Und Karim Adeyemi und Maximilian Bayer zusammen wäre natürlich dann auch noch eine Möglichkeit. Und wie du da schon richtig sagtest, muss man dann noch schauen, bleibt Adeyemi überhaupt bis über den Sommer hinaus oder entscheidet sich da nicht der BVB dann doch, ihn zu verkaufen. Ich glaube aber, dass der Ersatz für Julian Brandt sicherlich die größte Baustelle und auch mit die interessanteste im Sommer wahrscheinlich ist.
Darauf bin ich auch gespannt. Ich muss noch manifestieren, dass es nicht Jadon Sancho wird, weil ich da echt keinen Bock drauf habe. Sportlich ist mir das auch einfach, es ist völlig verklärt. Diese Personalie ist toxisch. Es ist alles völlig verklärt.
Danke, dass es einer mal genauso sieht wie ich. Danke.
Es ist völlig wild einfach. Es ist
ihr auch könnt euch irrational. Jetzt entscheiden. Entweder wir kaufen ihn jetzt oder die nächsten 5 Jahre in jeder Pause das Thema Jadon Sancho.
Aber er war ja schon mal wieder da und er war nicht so gut. Er war okay. In einer Mannschaft, in der nichts funktioniert hat, war er okay. Aber ich glaube, er ist vom Typ, so er ist vom Typ auch, glaube ich, schon so ein Brand. Wenn es nicht läuft, holt er dich auch nicht aus der Scheiße. Die Zeiten sind vorbei. So, der hat seine Jugendlichkeit in England irgendwo, weiß ich nicht, verloren halt. Es ist einfach so.
Also er hat schon was. Er ist jemand, der auch mal Ball vorne halten kann und aus einer statischen Situation was machen kann.
Sascha, mach mich jetzt nicht schwach hier.
Also wenn wir Sancho nicht holen.
Ich halte auch für keine gute Idee, aber ja.
wenn wir Sancho nicht holen, dann werde ich meinen Algorithmus auf jeden Fall drauf trainieren, mir nicht mehr Jadon Sancho Beiträge anzuzeigen. Oder zumindest jedes Mal mein Handy aus dem Fenster werfen. Mal sehen.
Ja, also an der Personalie scheiden sich ja auch irgendwo dann doch die Geister. Und das macht sie auch irgendwie unterhaltsam. Ich fände es nur auch wieder von einer BVB-Außenwirkung fatal, wenn der BVB Sancho holt, weil das dann direkt wieder aufgewärmt schmeckt nie so gut. Ne? Das gilt für die Liebe wie für den Fußball. Also
man tritt halt diese Stallgeruchsdiskussion. So, da ist, ich finde, da schafft man es gerade eigentlich ganz gut, so ein bisschen rauszumanövrieren und dem Thema so einfach ein bisschen so den Deckel drauf zu packen und das an Akta zu legen. Und dann ist halt die Sancho-Geschichte so, ja gut, okay, wenn die Leute sagen, die finden das vielleicht cool, ja, mag ja sein. Aber ich bin da dann vielleicht auch ein bisschen pragmatisch und sage, ja, ich würde aber lieber jemanden haben, der nicht schon zweimal nur für eine bessere finanzielle oder sportliche Perspektive wieder nach England gegangen ist. So, deswegen, ich würde da auch lieber jemand anderen sehen.
Und auch, Verzeihung, auch einfach jemanden, der neue Sancho werden kann halt. Jemand mit Potenzial, nicht wo das Potenzial halt im Grunde ausgeschöpft ist. Und jemanden, wo man das Gefühl hat, da entwickelt sich was und der BVB auch dann an der Stelle vielleicht, ja, es muss nicht die ewige Liebe sein, sondern wieder jemanden spielen lässt oder holt und spielen lässt, wo Potenzial besteht, dass man da auch wieder mal finanziell was raus bekommen kann. Und bei Jadon Sancho, der Marktwert wird nur sinken. Das ist auf jeden Fall eine Investition in einen fertigen Spieler, der funktionieren muss und kein Spieler, der Entwicklungspotenzial hat. Und da wird das Gehalt auch nicht klein sein. Der wird nicht groß runtergehen. Das ist eben das große Problem.
Ich finde, der neue Jadon Sancho finde ich eigentlich einen coolen Claim, wo ich mir wünschen würde, dass das so ein bisschen das Ziel vielleicht auch für den Transfersommer dann eben von Kiel und Co. ist. Zu sagen, ja, wir suchen uns jemanden, der uns vielleicht so diese Qualitäten geben kann, aber der eben nicht Jadon Sancho selber ist. Das wäre, glaube ich, ganz erfrischend und wird, glaube ich, auch zu dem Ganzen ein bisschen gut tun.
Ja. Wir haben jetzt schon wieder viel zu lange über Jadon Sancho geredet. Viel zu lange einfach. Ich glaube, wir haben alles soweit beleuchtet, was man zum jetzigen Stand beleuchten kann. Wir haben hier noch die Frage, wie geht's weiter mit Kehl? Da gibt's auch noch Gerüchte, gab's ja mal irgendwie, dass beim HSV Interesse bestände. Das würde ich allerdings erstmal zurückstellen und vielleicht für die nächste Folge, wenn sich da noch mal was tun sollte, mitnehmen, angesichts der Zeit, weil auf dem Punkt ja eigentlich das Kurzformat ist und wir schon wieder bei 1,5 Stunden sind. Vielleicht noch ganz kurz, wir sind jetzt, Leon hatte schon gesagt, wir sind am 19.03. Das heißt, wir haben jetzt die nächsten 2 Spiele sind einmal am Samstag Heimspiel gegen den Hamburger SV und danach die Woche an Kar-Samstag spielen wir gegen den VfB Stuttgart auswärts. Das sind jetzt die beiden Spiele, die kommen. Und dann ist irgendwann eine Länderspielpause irgendwann und da machen wir vielleicht dann nochmal eine reguläre auf Ohrenfolge, wenn's was zu besprechen gibt, je nachdem, wie jetzt die nächsten Spiele auch ausgehen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit beim Zuhören, habt was Neues für euch mitgenommen und was gelernt. Ich lerne immer was, wenn ich mit dem Podcast mit den Leuten hier mache. Und dann würde ich sagen, beenden wir das an dieser Stelle. Sascha hat sich jetzt schon verabschiedet. Ich weiß nicht, ob es da einen Network-Error gab. Leon ist auf jeden Fall noch da. Dann bedanke ich mich bei dir, Leon, für dein Debüt, was sehr gelungen war. Herzlichen Glückwunsch und
ich danke für die Einladung.
Danke
für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Und dadurch, dass Sascha jetzt nicht mehr da ist, ich weiß ja nicht, ob er nochmal wiederkommt, bedanke ich mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr dran geblieben seid, uns zugehört hat, unseren Hot- oder Schrott-Takes, je nachdem, wie sie sich nachher bewahrheiten oder eben nicht, was die Zukunft des BVB angeht. Wie gesagt, und verfolgt Schwarz-Gelb weiter, bleibt uns treu und auch von mir nochmal besten Dank und Hea BVB.
Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.